Herzlich willkommen zurück zum Musiktexte-Podcast. Mein Name ist Hanna Fink. Ich bin Musikwissenschaftlerin, Musiktheoretikerin und Kulturmanagerin. Ich arbeite in Köln und im Ruhrgebiet und mit mir am Tisch sitzen hier wieder
Hanna Otto. Ich bin Sopranistin und Musikwissenschaftlerin, ebenfalls in Köln, und mir gegenüber sitzt
Karl Ludwig. Ich bin Radioautor und Musikwissenschaftler, auch in Köln.
In der letzten Folge haben wir uns beschäftigt mit Weltbezügen im zeitgenössischen Musiktheater. Gibt es dazu irgendwie Feedback, was euch erreicht hat?
Nee, aber ich habe noch lange und oft über die Diskussion nachgedacht. Das fand ich schön.
Ja, mir ist im Nachhinein noch was eingefallen. Beziehungsweise beim Schneiden ist mir was aufgefallen, weil wir eine Frage nämlich nicht beantwortet hatten. Ich hatte ja nämlich gefragt, was bei Manus Zangaris, bei diesen mehreren Stationen, was so das verbindende Element ist. Und Karl hat an einer Stelle gesagt, Musik. Und wir beide haben das einfach überhört. Aber eigentlich ist Karls Antwort Anlass für eine zweite Folge, um nochmal genauer drüber nachzudenken, was ist denn vielleicht auch in so zeitgenössischem Musiktheater oder in so konzeptuellen, räumlich gedachten Sachen das verbindende Element, oder welche Rolle spielt die Musik? Also ich finde die Frage nicht abschließend beantwortet, muss ich gestehen, aber wir haben ja noch viele Folgen vor uns. In der heutigen Folge habe ich eine Herangehensweise gewählt, die ich sonst eigentlich eher vermeide, die aber zum Beispiel bei unserem Musiktexte-Nachwuchsforum, was wir im August durchgeführt haben diesen Jahres, auch eine Rolle gespielt hat. Wir haben uns nämlich gefragt, unter allen Teilnehmenden, wie geht man denn damit um, wenn man eine Rezension schreibt, über ein Werk schreibt, über einen Zyklus schreibt, spricht, redet, berichtet. Und das wurde zum Beispiel noch nie aufgeführt oder erst einmal aufgeführt. Wie wichtig ist denn der Kommentar von Komponisten oder von der Komponistin? Ich finde das eine ganz schwierige Frage. Ich habe mich selber in meiner Abschlussarbeit auch damit beschäftigt, weil das ja eine Frage ist von, wer bestimmt den Diskurs? Und wenn so ein Werkkommentar am Anfang steht von einem Diskurs über ein Werk, dann prägt er auf jeden Fall sehr diesen Diskurs. So, und das heißt, ich genieße grundsätzlich so KomponistInnen-Kommentare immer mit ein bisschen Vorsicht, weil ich mir eigentlich auch gerne selber ein Bild machen möchte, aber das ab einem bestimmten Zeitpunkt halt auch manchmal gar nicht mehr so loslösbar ist. Und die Frage, inwiefern sollte man nicht auch das, was dazu gesagt wurde, zu einem Stück von der Person, die es gemacht hat, eigentlich nicht auch berücksichtigen. Und heute haben wir, vier Stücke mitgebracht, wo sehr viel von dem, worüber wir sprechen werden, tatsächlich von den Komponisten und Komponistinnen selber kommt, beziehungsweise wir so einen Blick werfen in diese Welt, die die Menschen umgeben hat, als sie diese Stücke geschrieben haben. Und das übergeordnete Thema, was mir heute wichtig ist, ist tatsächlich die Frage nicht nach Bearbeitung, sondern nach Fragmentierung. Habt ihr euch schon mit Musik als Bearbeitung viel beschäftigt?
Viel würde ich nicht sagen, aber es kommt immer mal wieder vor. Also diese, ich muss dran denken, an Schnebel ist das, glaube ich, wenn ich es nicht verwechsle, der hat so Momente geschrieben und dann gibt es irgendwie einen Mozart-Moment oder einen Schubert-Moment oder einen Wagner-Moment. Und der Mozart-Moment ist irgendwie das, da denke ich bis heute immer mal wieder dran, weil es ist irgendwie so ein recht undurchdringliches Pochen, irgendwie dunkel und kratzig auch ein bisschen, und dann plötzlich taucht so eine barocke Mozart-Melodie auf, wie hinter so einem Nebel, und ist schon wieder weg. Und das ganze Stück dauert, glaube ich, so 40 Sekunden oder ich weiß nicht, und das ist eine der schönsten Bearbeitungen, die ich kenne.
Ja, mich erinnert das auch direkt an Raja Tschernowin, auch was du vorhin gesagt hast über dieses, ist das Kommentar vielleicht auch schon Teil des Werkes, weil ich meine, Raja Tschernowin ist ja auch so ein bisschen dafür bekannt, wie gut sie über ihre eigenen Stücke redet. Also ich finde, wenn man einen Artist-Talk mit ihr zum Beispiel hört, dann ist das fast noch wie ein eigenes Kunstwerk. Und ich habe von ihr in Aachen Zaide Adama gesehen. Und Zaide ist ja eigentlich eine Oper von Mozart, die er aber nie fertig geschrieben hat. Und sie hat das quasi in Anführungszeichen zu Ende geschrieben, aber natürlich in ihrem ganz eigenen Stil. Und für mich war das eigentlich eine super Arbeit mit diesem Manuskript. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, muss ich sagen.
Wenn ich an musikalische Bearbeitung denke, dann denke ich an Berg und Bachs musikalisches Opfer. der daraus ja dann irgendwie nochmal ein ganz anderes Stück gemacht hat durch die Instrumentierung. Und ich bin jetzt aber noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe nämlich nicht nur gedacht, okay, wie wird Musik bearbeitet? Also ja, ich habe ein Stück in meinem Blumenstrauß heute dabei, wo es tatsächlich auch um musikalische Bearbeitung geht. Aber ich habe heute den Fokus noch mehr gelegt auf Text und wie mit Text umgegangen wird und wie der Text eine Rolle spielt, obwohl er gar nicht mehr da ist. Hier kann man natürlich auch super viele Klassiker nennen. Ne? Also was mir dann auch direkt einfiel, war Nono mit Il Canto Sospeso. Also diese ganzen, wo dann Leute Briefe und wie nennt man das, Korrespondenzen vertont oder komponiert haben, verkomponiert haben, politisch oder unpolitisch, da gibt es, glaube ich, super viel. Das habe ich aber jetzt heute nicht dabei. Ich würde aber anfangen mit Karin Hausmann. Karin Hausmann ist eine Komponistin aus Essen, oder sagen wir besser aus dem Ruhrgebiet. Und sie hat ein Werk verfasst, das heißt Ein Ort für Zufälle. Und ich würde sagen, wir hören direkt rein. Ein Ort für Zufälle ist aus dem Jahr 1997 und ist geschrieben für Sopran, Flöte, Akkordeon und Schlagzeug. Wir haben jetzt die erste Partiturseite gehört. Heute haben wir ausnahmsweise ganz viele Partituren hier bei uns auf dem Tisch liegen. Also wir haben am Anfang, das Stück beginnt mit einem ganz langsamen Crescendo von Akkordeon und dazwischen kommen so einzelne Einfälle, nenne ich das vielleicht mal, so Einwürfe des Schlagzeugs. Und gen Ende haben wir dann gehört, dass da kam so eine Art Rascheln und das ist in der Partitur notiert mit Fettpapier durchreißen. Das Stück Ein Ort für Zufälle ist eine, ja, ich würde sagen, unmittelbare kompositorische Reaktion auf eine Rede, die sie gehört hat von Ingeborg Bachmann. Ingeborg Bachmann hat 1964 den Georg Büchner-Preis bekommen und hat eine Rede gehalten, die in die Annalen der Radiogeschichte eingegangen ist, würde ich sagen. Und in dieser Rede geht es im Grunde um die Stadt Berlin, um eine versehrte und eine geteilte Stadt, wo Bachmann so eine sehr dystopische Situation schildert. Für uns klingt das dystopisch, vielleicht schildert sie aber auch einfach die Nachkriegssituation. Und wir hören auch da einmal ganz kurz rein.
Die Spree und der Teltow-Kanal sind schon vollgelaufen mit Korn. Die Havel schäumt bis oben hin vom Bier. Niemand kann mehr deutlich reden unter dem vielen aufgeschichteten Glas. Alles, was gesagt wird, läuft zu den Mundwinkeln heraus, fast unverständlich. Es will auch niemand mehr reden, nur noch so etwas sagen. An den Mundwinkeln läuft sowieso alles weg. Alles doppelt. Dann läuft es auch aus den Augen heraus. Es ist fast nichts mehr zu sehen.
Karin Hausmanns Stück ist benannt wie diese Rede. Also Ein Ort für Zufälle heißt diese Rede und das Stück von Karin Hausmann heißt auch so. Und das Stück ist inhaltlich verwoben. aber eben auch kompositorisch. Wir haben gerade eben, oder ich habe gerade eben schon erwähnt, dass hier Fettpapier durchgerissen wird. Wir haben gerade in dem Ausschnitt von Ingeborg Bachmann auch das Glas gehabt. Das Glas verwendet Hausmann auch als Instrument oder als Klanggeber. Das, ja, das sorgt dafür, dass diese Atmosphäre, die Bachmann aufmacht, auch so ein bisschen nochmal wiedergegeben wird. Oder dass das so schlaglichtartig vielleicht nach oben kommt, wenn man das Stück hört und Bachmann vielleicht auch im Hinterkopf hat. Man muss das natürlich, aber man muss jetzt Bachmann nicht kennen. Aber ich finde, in dem Fall, wir hören gleich nochmal mehr, macht diese Bachmann-Assoziation im Hinterkopf, wenn man das Stück hört, eröffnet einem tatsächlich nochmal einen neuen Raum. Hier geht's, hatte ich ja anfangs erwähnt, auch um, wie wird mit Text umgegangen. Und es gibt einen Satz aus dieser Rede von Bachmann, der lautet: Diese Einstellung kann jemand nötigen, auf dem Kopf zu gehen, damit von dem Ort, von dem sich leicht hunderlei berichten ließe, dem aber schwer beizukommen ist, Kunde gegeben werden kann. Der Sopran in dem Stück von Karin Hausmann zitiert den letzten Teil dieser Passage und dieser Satz dient sozusagen als Lautmaterial. Wörter werden unkenntlich gemacht, man hört noch Vokale und Konsonanten, die werden verteilt auf die einzelnen Instrumente. Die werden dekonstruiert und bekommen so einen neuen Kontext, was ja inhaltlich auch sehr viel Sinn macht. Wir hören mal in den zweiten Teil noch rein.
Also sie sagt ja dieses, es läuft aus den Mundwinkeln heraus und ich finde, das passt auch total zu dem, was wir gerade gehört haben, irgendwie diese Laute vor allem am Ende noch und auch zu dieser Stimmung, die erschaffen wird. Niemand sagt so richtig was.
Ja, dieses Übergeben von Tönen, was dann schon wieder eine Linie auch erzeugt, aber natürlich auch eine Vereinzelung einfach. Es sind so, hier blitzt eine auf und dann da und das greift zwar manchmal ineinander, aber manchmal auch nicht.
Also ich glaube, durch dieses Akkordeon, das wirkt für mich manchmal, das Akkordeon ist für mich so die rote Linie in diesem Stück ein bisschen und das kommentiert aber manchmal, finde ich auch, also ist jetzt mein Eindruck, und sorgt so ein bisschen für so eine Atmosphäre und dann kommt am Ende dieser Flüsterteil, wo man ja wirklich nichts versteht. Dieser Flüsterteil, der kommt im zweiten Teil des Werkes, Ein Ort für Zufälle, und könnte man sich, wenn ich jetzt vorher nicht gesagt hätte, ja, das ist Einfluss von Bachmann, so, dann ist jetzt natürlich Paradebeispiel. Wir stehen vor der Situation, okay, wenn wir das jetzt nicht gehört hätten, was hätten wir dann gedacht? Und die Frage kann man jetzt nicht mehr beantworten. So. Aber dann, vielleicht ist die Frage ja besser, hat das uns jetzt einen Mehrwert gebracht? Auch das können wir nicht beantworten. Wir können jetzt im Grunde, also ich rutsche jetzt gerade so ein bisschen in eine Rolle von so Metaperspektive. Wenn wir das Stück uns jetzt angucken und auch vor diesem Hintergrund von Bachmann und ihrem Inhalt, kann man jetzt Rückschlüsse im Grunde eigentlich nur noch ziehen, oder? Also was vielleicht Karin Hausmann so, was man selber hört, natürlich klar, aber das ist sehr individuell. Wie komme ich jetzt zu einer Aussage, die so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, allgemeingültiger versucht zu sein?
Ist die Frage, ob man das überhaupt möchte?
Gesetzt den Fall, man möchte.
Also wenn ich wollte, dann würde ich schon aber sagen, hatten wir ja immerhin den Moment zu sagen, nach dem ersten Eindruck passt das zu dieser Rede, die wir dann gehört hatten. Insofern ist natürlich immer so eine Resonanz, die ein Künstler oder eine Künstlerin auf etwas spürt, verschlüsselt und wir werden sie auch nicht vollständig entschlüsseln können. Und trotzdem scheint es hier gelungen zu sein, dass doch in meinem Hören so eine Umgebung entsteht, die ich auch mit diesem anderen, mit diesem Ursprung sozusagen verbinden kann. Und insofern muss es da schon was geben.
Ist auch so ein bisschen die Frage vom Kontext natürlich. Also ich frage mich das auch ganz oft, jetzt zum Beispiel bei der Uraufführung dieses Werkes, ob das vielleicht auch so eine Rede war, die noch so im Bewusstsein ist oder die dann vielleicht auch viele Leute kannten oder die dann vielleicht im Programmheft stand, also die Kontextualisierung. Und ich frage mich dann auch manchmal, also es gibt ja jetzt oft dieses Format, man geht zu einem Konzert und danach gibt es eben so einen Artist-Talk, aber es gibt ja auch so Formate inzwischen wie Performance-Lecture, also wo sowas ganz bewusst verbunden wird. Ich frage mich dann manchmal, wenn es so eng zusammengehört, ob das dann nicht vielleicht sogar das richtige Medium dafür ist. Also wir haben jetzt ja auch gerade gesagt, wie gut das auch zueinander passt. Und natürlich könnte man das auch mit anderen Fragmentierungen irgendwie in Verbindung bringen, aber das nimmt dem ja vielleicht auch so seine Tiefe.
Ja, da sehe ich auch ein bisschen die Gefahr. Also ich glaube, deswegen bin ich auch immer recht vorsichtig damit, weil es besteht ja durchaus die Gefahr, dass das Werk so ein bisschen in den Hintergrund rückt. Also dass man jetzt dann viel reindeutet oder viel über das andere redet, aber wir wissen es ja nicht. Also in dem Moment, wo jemand sagt, okay, das war wichtig für mich und das habe ich hier als gedanklichen Kontext gehabt beim Komponieren und das war ein unmittelbares Ergebnis von dieser Konfrontation mit diesem Text und dem Inhalt, dann sagt das ja uns schon was. Also die Komponistin hätte ja auch darauf verzichten können, uns das mitzugeben. Mhm. Aber was ist, wenn das am Ende nur gemeint war, wie ja, das war der Anlass, aber mein Stück steht ja auch für sich.
Aber ich finde, das spürt man auch oft. Also manchmal lese ich dann so Programmhefte und denke so, ach, das sollte ich jetzt darin hören. Also ich denke, das fühlt sich dann so ein bisschen im Nachhinein draufgesetzt an, auch teilweise dann so politische Statements. Also ich hatte das jetzt auch häufiger zum Beispiel bei Märzmusik, dass dann da so sehr langatmige, irgendwie atmosphärische Stücke waren und am Ende stand dann im Programmheft, das signalisiert jetzt einen Protest gegen diesen Krieg oder so, wo ich dann ganz oft gedacht habe, oh Gott, das habe ich gar nicht darin gelesen, bin ich jetzt irgendwie, ne? Habe ich jetzt das nicht genug verstanden? Aber jetzt hat man ja auch eben, ich würde sogar sagen, eher seltener das Erlebnis, was wir jetzt hatten, dass man denkt, ah, das passt total. Und ich finde, dann hat es auch eine Daseinsberechtigung. Vor allem höre ich auch oft von Leuten, die eben nicht in der neuen Musikszene unterwegs sind, dass es sie stört, dass sie es in Anführungszeichen nicht verstehen. Mhm.
Dem würde ich beipflichten auf eine ähnlich ambivalente Weise. Also nicht jedes Stück muss was bedeuten in diesem sprachlichen Sinne. Ich finde es auch ein bisschen überheblich, wenn es da etwas gibt und man sagt, aber das hat dich nicht zu interessieren. Meine Musik steht für sich selbst. Und also ich finde, man kann das dann auch wirklich, also wenn es drin ist, dann gehört das, kann das auch dazugehören und dann muss es die Musik auch nicht mindern. Und da würde ich mir eigentlich auch in Konzerten viel öfter wünschen, dass man sagt, ich programmiere dieses Stück jetzt aus einem Grund und der kommt daher und darüber spreche ich auch. Und dann kann man einfach zu solcher Musik sich auf ganz andere Weise nochmal verbinden, als dass drei Stücke hintereinander kommen, wo man jedes Mal irgendwie sagen muss, ach, irgendwas ist da passiert. Und also es gibt auch Stücke, die einfach für sich selber wirken oder über die man gar nichts sagen will oder muss oder kann. Aber ich finde eben auch das oft schön oder würde es mir eigentlich mehr wünschen, dass diese Entschlüsselung auch Teil der Präsentation ist.
Ich glaube, es ist ja auch irgendwie Teil von so einem ganz aktuellen Diskurs von irgendwie AutorInnenschaft. Also ich meine, wir entfernen uns jetzt ja immer mehr von diesem Narrativ von der Komponist oder die Komponistin sitzt alleine im Zimmerlein. Und ich glaube, sich davon auch irgendwie ganz bewusst zu distanzieren und offen zu legen, wie vielleicht auch der Prozess war. Ich meine, das machen ja manche ProfessorInnen noch nicht mal mit ihren StudentInnen. Also ich höre das so oft, dass dann KompositionsstudentInnen sagen, ja, aber ich sehe nie, was dazwischen passiert. Also ich sehe irgendwie den Anfangspunkt vielleicht und den Endpunkt, aber was dazwischen passiert. Und deswegen finde ich das eigentlich super spannend.
Ich fand hier Ich bin jetzt in das Thema mit diesem Stück eingestiegen, weil ich fand, dass hier Text auf sehr unterschiedliche Art und Weise wichtig ist für das Stück. Also ich fand jetzt, dass dieser Text von Ingeborg Bachmann dazu als Impulsgeber oder als Grundlage für dieses Stück wichtig ist für Karin Hausmann wahrscheinlich sowieso, aber für uns als Hörende ist das auch wichtig. Aber ich finde das auch auf der Ebene der Verarbeitung gut. Und mit so bestimmten Mitteln, die von so einem Text ausgehen oder von so einer Art und Weise mit Text umzugehen, den zu dekonstruieren, zu sagen, okay, ich versuche das nachzuempfinden, was da eigentlich gemeint ist mit Kommunikation ist nicht mehr da, ist nicht mehr möglich.
Da wird die Komposition selbst auch eigentlich ja schon bebildernd, ne? Oder sie schmückt etwas aus, oder ist vielleicht der falsche Begriff für dieses Stück, aber da gibt es natürlich andere Musik, die dann mehr noch dieses absolute Losgelöste für sich beansprucht. Aber gerade wenn ein Text im Hintergrund steht und man nur Silben hört, dann würde sich das für mich vielleicht auch manchmal komisch anfühlen, wenn ich nicht wüsste, woher es kommt. Oder
ja.
Zumindest, wenn wir auch über Fragment sprechen, ist die Frage, ob man es als solches dann wahrnimmt oder ob es nicht hier wirklich zentral ist, auch so zu sagen, das kommt von dieser Rede und wurde von mir fragmentiert,
die Botschaft zu bringen. Aber ich finde, das wirkt schon auch über sich hinaus, muss ich sagen. Also selbst wenn wir jetzt nicht wüssten, das war jetzt die Rede, würde ich sagen, trotzdem merkt man ja, dass hier irgendwie was unverständlich ist.
Das ist ja genau die These, die wir vorhin aufgestellt haben. Können wir das jetzt überhaupt noch sagen, weil wir jetzt ja quasi schon zu viel wissen?
Ja.
Ich finde es aber spannend, weil der Bericht von Ingeborg Bachmann hat ja auch sowas von so Zeuginnenschaft. Also es geht ja schon auch um eine Betrachtung dieser Zeit. Und ich finde es eigentlich als Narrativ, als Zuhörerin dieses Werks dann auch wieder spannend, von was wir dann wieder Zeuginnen werden. Deswegen, ich glaube, das ist schon auch ein wichtiges Narrativ, dem man sich da bewusst sein muss. Eben vor allem vor diesem historischen Kontext, der uns ja auch alle betrifft.
Mhm. Ja, in der Religion würde man das Sitz im Leben nennen wahrscheinlich auch. Ne? Kennt ihr den Begriff?
Mhm. Nee, gar
Sitz
nicht.
Im Leben sagt man, also wenn man sich jetzt, alle Hobby- und ProfitheologInnen, bitte mal kurz weghören, aber soweit ich das weiß, ist Sitz im Leben ja dieser Moment von etwas, aus der Bibel zum Beispiel, ist in einem bestimmten Moment geschrieben worden und hatte damals seinen historischen Kontext. Und seinen Sitz im Leben sozusagen und funktioniert heute auch, aber hat einen anderen Sitz, weil es ist ein anderes Leben.
Aber scheinbar, du meinst, das sind knapp 30 Jahre Abstand von der Rede zur Komposition, 98?
Die Rede ist von 64 und ein Ort für Zufälle ist von 96 und 97.
Ja. Also damit ist es ja schon fast ein... Also es ist ja ein Kommentar eigentlich, oder, dieses Werk, wenn sie sich aus dieser historischen Entfernung darauf bezieht.
Das ist die perfekte Überleitung zu dem zweiten Stück, was ich mitgebracht habe. Feiert dieses Jahr seinen 90. Geburtstag. Na?
Das Stück oder
Nein,
der Komponist?
Der Komponist.
Happy Birthday.
Okay, reden Happy wir also über Helmut Lachenmann. Und über Salut für Cordwell. Vielleicht
aber
muss
heißt
man das,
das nicht Salü?
Salü. Salü. Das Stück ist, soweit ich die Interpretationen deuten kann, tatsächlich so als eine Salutation, also als so ein Salutschüsse und so, also so in die Richtung zu verstehen vielleicht.
Gut.
Jetzt habe ich auch schon wieder was verraten. Mist. deswegen würde ich sagen, Salut für Cordwell. Salut für Cordwell ist Musik für zwei Gitarristen oder Gitarristinnen und die zweite Gitarre ist um einen Halbton tiefer gestimmt als die erste, also klingt also auch einen Halbton tiefer als notiert. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns den Anfang einmal anhören, weil auch da spielt irgendwann der Text eine Rolle.
Thank you.
Eine Aufnahme gewählt von Wilhelm Bruck und Theodor Ross, die das Ganze auch uraufgeführt haben. So, fangen wir vielleicht beim Titel an.
Wer war Caudwell?
Das ist eine gute Sache. Wer war Caudwell? Caudwell war jemand, also das ist krass. Es gibt eine ganz spannende Analyse über das Stück aus Sicht von einem anderen Komponisten, nämlich Manus Zangaris hat sich mit Hans-Peter Jahn Bossert in der damaligen Reihe Musik kommentiert über das Werk unterhalten. Die schriftliche Zusammenfassung, würde ich es mal nennen, findet ihr in der letzten Printausgabe, die es von Musiktexte gibt, Nummer 177. Und Hans-Peter Jahn hat sich geäußert, wer Caudwell ist. Und ich würde das einmal, vielleicht kannst du das, Karl, einmal kurz vorlesen.
Caudwell war eine ganz schräge Nummer als eine Person, die keine Schulausbildung abgeschlossen und es dann trotzdem in kürzester Zeit geschafft hat, zum Direktor eines Londoner Verlags für Luftfahrtwesen zu werden und dann sogar noch Luftfahrtingenieur. Nebenher schrieb er auch noch 7 Kriminalromane. Sein politischer Umschwung zum marxistischen und kommunistischen Denken fand 2 Jahre vor seinem Tod im Spanischen Bürgerkrieg statt, in dem er gekämpft hat und dann auch umgekommen ist. Er war ein junger Mensch mit einer unglaublichen Besessenheit und Getriebenheit in der Konsequenz seiner Erarbeitung verschiedenartigster Bereiche.
Halleluja.
Und das Textfragment, was mir, oder ist vielleicht gar nicht mal so sehr ein Fragment, aber den Text, den wir gesprochen gehört haben, der ist von Caudwell. Also das sind Zitate. Hanna, probier doch mal. Wir sind auf Seite 3 der Partitur. Mhm. Also für alle, die Partitur jetzt nicht sehen, man sieht diese Textzerstückelung dadurch, der Text ist handgeschrieben und die Wörter sind nicht von vorne bis hinten in der natürlichen Groß- und Kleinschreibung, sondern immer dann, wenn sozusagen ein neuer Umschwung passiert, kommt auf einmal ein Großbuchstabe rein. Also der Text an sich ist schon ein bisschen zerpflückt und zerheddert. Und wenn man das aber dann irgendwann schafft, das zu lesen, dann klingt zum Beispiel ein Ausschnitt so.
Weil eure Freiheit nur in einem Teil der Gesellschaft mitgeprägt, aber weil ihr davon nicht wisst, bildet ihr das Kennzeichen eurer Sklaverei.
Das ist ja mal eine dialektische Verdrehung hier, dies.
Wieso?
Aber gewieft.
Ja. Aber ich finde es sehr spannend, weil ich ja auch oft Stücke mit Sprechen mache. Und hier ist aber ganz oft dann so ist, dass zum Beispiel auf einen Schlag dann zum Beispiel bei Gesellschaft nur das F ist und auf den nächsten Schlag nur das T. Also es ist so gar nicht sängerisch geschrieben.
Nee, gar nicht.
Es ist ja auch nicht für SängerInnen geschrieben. Aber ich finde, das ist schon auch ein sehr, sehr spannendes Schriftbild auf jeden Fall.
Ja, das ist auch, also es ist fragmentiert, würde ich sagen. Oder, fragmentiert kann man nicht sagen, sondern es ist zerteilt, was würden wir sagen?
Ja, schon irgendwie fragmentiert in die Phoneme, so ein bisschen. Also aufgelöst oder
der Sinn, der erschließt sich schon, weil du hast es geschafft, was zu hören. Ich habe ja, irgendwann das Wort Illusion so rausgehört.
Genau, das sind so Schemen immer, ne? Das irgendwann sticht so etwas heraus.
Ja. Ja. So, wir haben also die Textebene innen drin, die natürlich auch dann, die stammt jetzt von Cordwell, das war jetzt so der, auch vielleicht der Impulsgeber oder die Beschäftigung für Lachenmann. Und auch da haben wir wieder dieses Moment von etwas ist vielleicht zerstückelt und wird dadurch nicht direkt kenntlich gemacht. Also es ist auch, wäre auch vielleicht ein bisschen platt, irgendwie einfach was zu, würde auch vielleicht nicht dem Inhalt dieses Textes entsprechen, wenn man einfach was dann rezitiert, als wäre es ein Rezitativ oder ein Schubert-Lied. Aber der Inhalt dieses Textes wird sozusagen auf einer musikalischen Ebene vielleicht, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, auch noch gegeben. Aber ich würde nochmal auf den Titel zurückkommen. Warum heißt das denn jetzt Salut für Cordwell? Also was macht denn, warum salutiert hier Lachenmann vor Cordwell?
Für mich klingt dieser Take von Cordwell schon auch sehr progressiv. Also er sagt ja auch quasi, die Gesellschaft, in der wir leben, prägt diese Sklaverei mit und diejenigen, die eben mitgestalten, also die weißen Personen, die sehen das quasi nicht. Und ich finde schon, dass er mit diesem Salut ja auch eine gewisse Solidarität, also Lachenmann stellt mit diesem Salut eine gewisse Solidarität, würde ich sagen, zu Cordwell her. Also er gibt ihm quasi so ein bisschen
Credit.
Ja, er gibt ihm so ein bisschen die Ehre dafür, dass er das quasi so artikuliert.
Ja, oder vielleicht sagt er auch, ich sehe es ähnlich, ne?
Genau, ja, total.
Ja, wobei es natürlich, Salut ist für mich so ein militärisch konnotierter Begriff. Und deswegen hat es auch eine gewisse Dissonanz bei mir, löst es aus. Mhm. Also vielleicht ist es wirklich eben vor dem, jetzt wissen wir, im Spanischen Bürgerkrieg hat er gekämpft, vielleicht ist es einfach so dieses Bild. Aber ich erschrecke mich da auch.
Ich fand es jetzt aber ganz spannend, Hanna, um nochmal auf deine Äußerung gerade zurückzukommen, weil da geht es um Sklaverei und auch wir gucken da heute mit so einem Blick drauf, der so sehr von dieser postkolonialen Debatte geprägt ist. Und du hast jetzt auch von weißen Menschen zum Beispiel geredet. Ich weiß jetzt nicht, also das Stück ist von 77, ob zum Beispiel Lachenmann das jetzt damals auch so gesagt hätte. Aber im Grunde ist das ja auch wurscht. Aber weil das ist ja das, was sich für heute, für uns heute transportiert. Also wo wir sozusagen einen Anknüpfungspunkt erstmal für uns finden in die heutige Zeit und sagen, okay, wenn wir so Worte hören oder so einen Eindruck bekommen, was löst das dann in uns aus? Oder nicht?
Ja, ja. Ich habe da eben relativ allgemein auch so den Arbeiterkampf eher rausgehört, ja, und quasi die Versklavung des mittellosen Arbeiters, der seine Arbeitskraft verkaufen muss und das dann eben so gedreht wird, dass die Freiheit der wenigen sich selber also überführt, die Sklaverei eigentlich zu sein.
Aber ja, deswegen, also es ist ja kommunistisch-marxistische Entwicklung von Herrn Cordwell und das wird hier aufgegriffen, aber du bist auf einer guten Spur, Karl, wenn du sagst, da ist was Militärisches. Das Stück von Lachenmann dauert relativ lange und es hat so verschiedene Teile. Wir haben jetzt den Teil gehört, wo man diese Textfragmente hat. Es gibt aber auch später noch Teile, wo so fast so Salut, wie sagt man das, Salutsalven zu hören sind. Durch die Art und Weise, wie diese Gitarre gespielt wird oder was ich ganz tollen Begriff finde, ist, Manos Tsangaras hat gesagt, wie diese Gitarre traktiert wird. Dieses Stück ist grundsätzlich auch ein Beispiel dafür, wie viele verschiedene Spielweisen es gibt. Also hätte jetzt jemand gesagt, das ist ein Stück über einen Text und nicht gesagt, das ist ein Stück für zwei Gitarren, wäre vielleicht die erste Äußerung ein bisschen besser angekommen. Weil habt ihr jetzt viel Gitarre gehört?
Ja.
Ja, total.
Also schon erstaunlich, wie ungitarrig die Gitarre klingt sozusagen in diesem Zusammenhang und dann manchmal mit diesen Flageolets oder Akkorden, wenn es dann die leeren, unbehinderten Saiten sozusagen klingen, dann ist es so der klare Gitarrensound. Aber ich finde dieses Schrummeln oder so die Handgesten und das ist schon Gitarre.
Mhm. Ich finde auch für so zeitgenössische Gitarrenliteratur ist das ja auch ein Klang, den man inzwischen sehr, sehr häufig auch hört. Und vor allem auch so dieses Gitarre auch so als Rhythmusinstrument in neuer Musik, also auch mit diesem ganz, ganz klaren Metrum, ist für mich auch schon so ein Motiv, was wir heutzutage auch häufiger sehen.
Aber das ist ja auch so ein Markenzeichen oder eine Zeichen, wie Lachenmann komponiert, dass er eigentlich sehr methodisch diese verschiedenen Klangebenen und Möglichkeiten in einem Instrument ja bis in den Körper des Spielers, der Spielerin hinein erkundet. Und das ist vielleicht hier eben dann auch der Anfang, wo es eher noch nicht so klingt.
Ja, genau. Also weil das Stück kommt aus dem Jahr 1977 und ich glaube, dass das, ich gebe dir vollkommen recht, Hanna, dass das, was wir so heute kennen, klingt das jetzt nicht wie etwas, was ich jetzt zum Beispiel noch nie gehört habe. Oder die Herangehensweise ist für mich, sagen wir es mal lieber so, die Herangehensweise ist für mich jetzt nicht neu, aber ich glaube, für damalige Verhältnisse ist so dieses Instrument Gitarre eigentlich noch anders, ich würde mal sagen, vielleicht bestimmt. Und Lachmann selber sagt das auch. Also der hat einen Text darüber geschrieben aus dem gleichen Jahr, also 77. Da steht drin, die typische Aura, wie sie an die Gitarre als Volks- und Kunstinstrument gebunden ist, schließt Primitives ebenso ein wie höchst Sensibles, Intimes und Kollektives, enthält auch Momente, die historisch, geografisch und soziologisch genau beschreibbar sind. Für einen Komponisten geht es nun nicht darum, sich dieses vorweg schon gegebenen Ausdruckpotenzials schlau zu bedienen oder gar sich seiner verzweifelt zu erwehren, sondern die vorhin genannten Elemente als Teile der gewählten musikalischen Mittel zu durchdringen und sich gleichzeitig von ihnen durchdringen zu lassen. Ich fasse das vielleicht mal einfacher zusammen. Also man hat so eine Gitarre und die war zur damaligen Zeit einfach anders besetzt. Also wenn man gerade über so Nachkriegsbewegungen nachdenkt oder Leute, die, weiß ich nicht, in den 20er, 30er Jahren aufgewachsen sind, so als Kinder und Jugendliche, die verbinden vielleicht damit dann Jugendmusikbewegungen oder so Lagerfeuer, also das, was auch viel von so Nationalsozialisten vielleicht auch einfach extrem gepusht wurde. So, und das ja, dann.
Oder auch schon viel früher, also auch das kommt nicht von irgendwo, sondern ist ein portables Instrument, es ist auch ein Instrument, glaube ich, dann in Jahren, also in der frühen Neuzeit oder wirklich in noch weiter zurückliegenden Jahrhunderten, wo wirklich diese Unterscheidung von höfischer und adliger Kultur und quasi allgemeiner Volkskultur noch viel klarer war. Und da gehört die Gitarre dann eben auch ins Volk, denke ich. Obwohl das falsch sein könnte. Denn Lautenmusik oder ist ja auch höfische Musik mit dem Gesang und ich weiß es nicht.
Wird denn in diesem Stück eurer Meinung nach noch etwas anderes fragmentiert oder aus dem Kontext gerissen oder ja in so einen anderen Kontext gesetzt als nur dieser Text von Cordwell?
Also ich meine, allein den Sachen, die wir jetzt auch von Lachenmann selber gehört haben, geht es ja auf jeden Fall auch um diese Körperlichkeit von Gitarre, also dem Instrument selber. Es geht ja nicht nur rein um den Text, sondern auch um dieses Erlebnis, was die MusikerInnen oder die ausführenden Personen dabei haben. Und ich meine, da ist Gitarre auch einfach ein sehr gutes Instrument, um das umzusetzen, weil man diesen Resonanzraum ja total nah am Körper spürt.
Ah, guck mal, das habe ich mit dem Körper nicht so gehört.
Aus seinem Zitat jetzt.
Ach so, ja stimmt, etwas Sensibles und Intimes. Ja stimmt, hast du recht. Stimmt, auf die Idee wäre ich zum Beispiel jetzt gar nicht gekommen. Habe ich überhört.
Ja, man, das ist ja aber auch in der Komposition selber wird ja manchmal der Körper und nicht die Töne komponiert sozusagen. Also du hast dann bestimmte Handstellungen, die du einnehmen sollst oder irgendwie, also er denkt das sehr oft auch von der anderen Seite und ich glaube, das hängt sehr stark damit zusammen, um solche Konnotationen und quasi das soziologisch-geschichtliche, die Herkunft oder den Ballast, der da überall drin steckt, so ein bisschen zu durchbrechen und auch die Gewohnheiten, die damit verbunden sind, im Hören und im Spielen und im ganzen Körperlichen, in diesen Sensibilitäten oder so, dass man das durchbricht und dass er versucht, das zu nutzen oder anders zu nutzen eben.
Manus Tsangaras hat dafür den Begriff der instrumentalen Plastik auch also gefunden, nicht nur für das, was du jetzt sagst, sondern auch für andere Sachen noch. Also wer Interesse hat, wir haben leider jetzt nicht so viel die Zeit, aber er zum Beispiel wählt auch noch den Weg zu sagen, wo steht denn Lachenmann selber auch historisch? Also ist er jetzt Nachkriegsgeneration oder ist er eigentlich auch schon zu alt für 68er-Generation? Also er versucht das so ein bisschen einzuordnen, was das auch mit dem Komponisten selber zu tun hat. Genau, alle, die nachlesen wollen, kann ich das nur empfehlen.
Wir schreiben es auf jeden Fall in die Shownotes.
Möchtest du zum nächsten Stück kommen? Oder also dann?
Gibt's noch ein Stück?
Ich habe ein bisschen Groll angehäuft.
Okay.
Den hebe ich mir dann auf?
Oder? Ja. Okay. Okay, Karl hat Groll. Wir machen
also
das
nicht auf euch, sondern auf...
Okay. Mhm. Ja. Kommen wir zum nächsten Text, zum dritten. Jetzt wird's historisch. Eichendorff. So, wer hat Bock, ein Gedicht vorzulesen?
Ich kann's machen.
Yeah. Das war... Okay.
Schläft ein.
Komm, Trost der Welt, du stille Nacht. Wie steigst du von den Bergen sacht? Die Lüfte, alle schlafen. Ein Schiffer nur noch wandermüd singt übers Meer sein Abendlied zu Gottes Lob im Hafen. Die Jahre wie die Wolken gehen und lassen mich hier einsam stehen. Die Welt hat mich vergessen, da tratst du wunderbar zu mir, wenn ich beim Waldesrauschen hier gedankenvoll gesessen. O Trost der Welt, du stille Nacht, der Tag hat mich so müd gemacht, das weite Meer schon dunkelt, lass ausruhen mich von Lust und Not, bis das ew'ge Morgenrot den stillen Wald durchfunkelt.
Wir hören jetzt die erste Minute und 10 Sekunden, dann kommen wir zur ersten Kadenz oder zur ersten größeren, zum ersten größeren Abschnittsende. So, wir machen es nochmal. Wir haben gehört 6 geistliche Lieder nach Gedichten von Josef von Eichendorff. Und zwar haben wir gehört den dritten Teil, der da überschrieben ist mit Resignation. Vertont war das Gedicht, was Hanna gerade eben vorgelesen hat, haben wir jetzt gehört. Hören wir das nächste Klangbeispiel. Gehört eine Aufnahme, eine Live-Aufnahme vom Festival Eklat aus Stuttgart. Und zwar das Stück Diskreter Wolf von Luxa Martin Schüttler für 6 Stimmen, Live-Elektronik und Videoprojektion. Die Videoprojektion sehen wir nicht und hören sie auch nicht. Man sieht offenbar einen Wald, der sich leicht bewegt.
Ja, ich habe sofort so Konnotationen, weil mir natürlich beim Hugo Wolf bei diesem wunderschönen spätromantischen Ding, das ist die Chromatik so schön. Und natürlich auch sehr sinntragend, wie da die Hoffnung aus dem Wald aufsteigt in der chromatischen Basslinie und so, das macht dann sofort Spaß. Genau, und diese Chromatik ist beim Stück von Luxa, glaube ich, auf abstrakte Weise übernommen. Und zwar natürlich nicht auf diese tonale, bedeutungstragende Weise, aber trotzdem hört man dort Worte wie Trost vielleicht oder ein O zumindest, was dahin deuten könnte. Und dann ist es aber, ja, also diese scharfen Sekunden, die da aneinander reiben und sich dann aber auch wieder auseinander bewegen, und diese Tonschritte machen irgendwie dieses Geflecht dann auf andere Weise aus und auf, und das ist eine abstrakte Verbindung, die sie zu diesem Hugo-Wolf-Stück schlägt.
Ich fand es auch total spannend, das direkt hintereinander jetzt zu hören, weil man hat ja auch noch irgendwie so diese Harmonien im Ohr. Und ich habe mir fast so ein bisschen vorgestellt, dass es auch eine aleatorische Auseinandersetzung mit dem Stück sein könnte. Also ich habe mir so eine Vortragsanweisung vorgestellt, ist jetzt wahrscheinlich nicht so, aber im Sinne von, man singt das Stück selber im Kopf weiter und bei einem bestimmten Cue bleibt man stehen und man guckt, wo man gerade ist. Weil am Anfang hatte ich das Gefühl, es ist fast noch so vorangeschritten, dass ich fast hätte denken können, okay, in irgendeinem Abstand werden hier bestimmte Stellen wie mit so einer Fermate quasi herausgegriffen. Eine andere Ebene, die ich super spannend finde, ist, dass man ja auch in der Spätromantik oft hat, dass die KomponistInnen selber die Titel dazu schreiben. Und irgendwie für mich klingt das hier auch so, weil ganz oft ist ja sonst immer einfach der erste Satz oder die ersten paar Worte eines Gedichts der Titel des Gedichts. Und ich will jetzt keine falschen Behauptungen in den Raum stellen, aber ich würde sagen, Hugo Wolf hat den Titel Resignation selber da hinzugefügt.
Oder der Verleger. Es gibt... Also Hugo Wolf hatte selber Probleme, das Ding zu veröffentlichen. Das ist von 1881 und das hat ein paar Jahre gedauert und hat so ein paar Umwege genommen, bis es dann am Ende dazu kam. Deswegen, da wir ja auch alle so Verlagswesen so ein bisschen von hinten kennen, aus der Rückwärtsperspektive wäre ich fast vorsichtig, aber weiß ich nicht. Das kann ich nicht behaupten. Genau,
aber ich finde es spannend, weil wir jetzt ja bei der Neuinterpretation, wenn man das so nennen kann, auch einen ganz neuen Titel haben. Und ich meine, so Namensgebung und wie gehen wir mit Namen um, ist ja auch ein großes Motiv. Deswegen finde ich das einfach eine super spannende Parallele, die man, glaube ich, nicht missachten sollte.
Wenn das diskreter Wolf heißt, also da geht's, gut, da kann man an den Wolf denken, aber ich, also das Tier, weil ja auch dieser Waldhintergrund, also ich glaube, Luxa spielt schon ein bisschen damit, ne? Weil als Hintergrund in diesem Video sieht man nun mal so einen dunklen Wald. Aber wenn man jetzt diesem diskreten Hinweis folgt von Wolf indiskret.
Ach so, meinst du das
diskret? So, also sowas wie, ja, so meine ich das mit diskret. Also so Spätromantik, aber indiskret.
Okay.
Könnt ihr damit was anfangen?
Ich hatte mir eher so wie eben digitale Datenverarbeitung diskret ist. Und deswegen konnte ich mit dem Titel gar nicht so viel anfangen, weil ich nicht das Gefühl hatte, diese Tonhöhen waren jetzt besonders diskret, sondern auch irgendwie so am,
so sehr genau.
am Rumschwanken und ja.
Aber vielleicht, um zu unserer Anfangsthese zurückzukommen, hätten wir jetzt nicht zuerst das Hugo-Wolf-Stück gehört oder nicht die Vortragsanweisung gelesen, dann hätte es ja auch eine diskrete Auseinandersetzung mit Hugo-Wolf-Stück sein können. Denn ich glaube, ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, dass es ausgerechnet jetzt dieses Stück ist.
Wie meinst du jetzt diskret?
Im Sinne, dass es nicht sofort offensichtlich ist, bei dem ersten Akkord, das ist auf jeden Fall auf dem Motiv von Resignation von Hugo Wolf geschrieben.
Mhm. Ja, okay. Aber dann meinst du diskret wie Hannah, ja.
Nee, ich meine diskret anders. Also ich meine diskret im Sinne von, ich bin da auf einer Metaebene eher. Also sich zu überlegen, okay, Hugo Wolf steht für etwas, nämlich spätromantisches Ausschlachten von Gefühl und bürgerlichen Sehnsuchtsempfinden. Und Luxa bringt das jetzt nochmal in einer anderen Fassung. Und dieses spätromantische, dieser spätromantische Gestus kommt so diskreter um die Ecke.
Genau, in einem Verständnis von vorsichtig oder irgendwie zurückhaltend, wie du es auch verstanden hattest. Ja.
Ja. Ja. Das, also Luxa selber sagt dazu, dass es eine musikalische Aneignung ist. Und Zitat, quasi das vokale Imitat einer elektronischen Klangsynthese.
Mhm. Also doch diskret.
Ja, doch auch diskret, ja.
Also, ja.
ist auch ein bisschen Überschlag zu unserer Folge zu Holly Herndon, wo es ja auch darum ging, diese Stimmverarbeitung und eben fast so einen Chor zu bauen aus verschiedenen Stimmen und...
Ja, also Luxa arbeitet auch viel mit, eigentlich auch viel mit Samples. Ich fand es jetzt ganz spannend, dass das jetzt so ein spätromantisches Vokalwerk ist, wo sie drauf zurückgegriffen hat. Wie gesagt, ich habe die Noten oder wir haben die Noten hier vor uns liegen und könnten jetzt direkt loslegen, wenn noch jemand mitsingen würde.
Was, ja. Welche Stimmlage bist du,
Karl? Ich würde lieber Bass singen.
Okay, also wir suchen jetzt offiziell einen Tenor für die nächste Folge.
Ich kann und beides zwei singen. Andere brauchen wir auch noch, oder? Hm? Das stimmt, wir können overdubben.
Ja, genau. Was wir nicht gehört haben, aber das kann ich euch ja noch erzählen, dass im Laufe der Zeit, im Laufe des Stückes kommen, hört man die Live-Elektronik. Also da kommen noch so Klackergeräusche manchmal dazu oder so ein Wabern. Also da so Elemente von irgendwas stört jetzt so ein bisschen und auch irgendwas kommt hier künstlich um die Ecke, was nicht so ganz zu diesen vokalen Artefakten passt.
Ich finde auch, das ist ja auch ein Kommentar in einer Weise oder zumindest irgendwie... Ja. Setzt Luxa sich in eine Reihe mit Hugo Wolf und ist damit die zweite. Und hier finde ich es aber sympathischer oder irgendwie habe ich beim Lachenmann überlegt, oft jedenfalls, wenn es zu solchen Kommentaren kommt, wenn dann ein Shakespeare-Sonett vertont wird, weiß ich nicht, dann habe ich so das Gefühl, man schmückt sich viel eher mit dem, den man oder die man kommentiert.
Oder also, zitiert, ne? Mhm.
Oder zitiert. Das ist einfach sozusagen aus dem Schrank geholt, damit irgendwie man auch weiß, wo man sich befindet und dann irgendwie, ach Mensch, ja, den Mozart kenne ich ja auch und okay, da kann ich mich irgendwie mit verbinden. Und ich will dem Lachenmann kein Unrecht tun, das ist irgendwie auch ein cooles Stück. Aber ich finde, da ist es eher so, dass er den auf eine Stange setzt und irgendwie vor sich her trägt auch, den Kurt Well. Und das höre ich hier eigentlich nicht so. Das ist irgendwie eine andere Art von Verarbeitung. Oder da ist es, das ist so ein kleiner Hinweis, da gibt es die Verbindung und die bringt auch was. Ja, ich weiß nicht, aber irgendwie scheint es mir hier anders.
Was ich eigentlich bei allen drei Beispielen jetzt spannend finde, ist, aufs erste Lesen des Titels oder beim ersten Lesen des Titels wüssten wahrscheinlich die meisten Menschen nicht, worum es geht. Also sowohl bei Wolf ist es irgendwie abstrakt genug, als jetzt auch, ich meine, wir haben jetzt alle die Einführung auch gebraucht bei Lachemann, wer der Herr Cordwell war. Also es hat schon auch eine gewisse Distanz immer noch.
Das stimmt, ja. Aber... Ja, genau. Es ist immer schön, wie sobald ein Kommentar dort ist, dann wuchert es direkt, weil man kann alles plötzlich mit also Potenz 2 in Verbindung setzen, ja, sozusagen. Genau. Aber manchmal wird es eben auch missbraucht.
Ja, ja.
Um sich selber wichtiger zu machen und sagen, ah, jetzt ist hier.
Und um sich auch zu positionieren, teilweise gegenüber KollegInnen, also ich, ne?
Ja, ist eigentlich auch ein Statement, dass man hier auf Hugo. Dass Luxa hier auf Hugo Wolf zurückgegriffen hat, weil Spätromantik und neue Musik mittlerweile immer mehr Freundinnen werden. Aber das hat jetzt auch 50 Jahre gebraucht, würde ich sagen. also ihr könnt mir auch widersprechen, ihr
guckt auf kritisch. Jeden Fall. Nee, auf jeden Fall.
Werden mehr Freunde, ja.
Nee, dass es noch mehr als 50 Jahre sind, die es gebraucht hat. Also ich meine, ja, kommt natürlich an, aus welcher Perspektive man drauf schaut, aber...
Ja.
Ich finde den Aspekt dieses Ausspruchs, also das, was ich vorgelesen habe, dieses Zitat, das stammt auch aus einem Werkkommentar von Luxa. Also Luxa hat geschrieben, Diskreter Wolf ist eine musikalische Aneignung. Als Vorlage diente eine Komposition von Hugo Wolf aus dem Jahr 1881. Die dritte Strophe seines Chorwerks Resignation aus den 6 geistlichen Liedern erklingt in Diskreter Wolf extrem verlangsamt und in Stücke geschnitten. Akkord für Akkord wird der originale Wolf diskret, in Klammern mathematisch, abgetastet, mikrotonal verbogen und mit künstlichen Stimmklängen angereichert. Quasi das vokale Imitat einer elektronischen Klangsynthese. Darüber legen sich digitale Artefakte, die dem historischen Ausgangsmaterial visuell und klanglich weitere Ebenen von Künstlichkeit gegenüberstellen.
Aha. Das ist interessant, ja.
Welche neue Erkenntnis hast du jetzt?
Dass diskret mathematisch gemeint ist. Und aber auch, dass eigentlich diese, also dass ich dann fast nicht den Eindruck habe, dass dieser Rückgriff auf die Romantik für Luxa eben was Bestätigendes hat oder irgendwie was Bekräftigendes und Fortführendes, sondern es ist eben wirklich fast eine so ein Kapern.
Aber ich muss euch sagen, also ich finde, Luxa muss das auch gar nicht erwähnen, weil da steckt noch so viel Spätromantik drin. Also man kann schon schwelgen, oder? Also es ist schon sehr...
Dieser Sopran, das vibriert dann schon.
Ja, und das wird auch nach weiter hinten raus, steigt schon die sechs Sänger und Sängerinnen, die steigen dann schon richtig ein und dann hört man den Wolf auch. Und zwar eher undiskret, würde ich sagen. Ich würde euch ein Parallelbeispiel als abschließendes Beispiel noch geben, wo ihr vielleicht Ähnlichkeiten entdeckt.
Schief singen?
Ja. Wir haben gehört, Selig Licht von Saad Haddad, eine Aufnahme von Handwerk in dem Fall. Saad Haddad hat das 2023, glaube ich, komponiert fürs Gaudeamus Festival in Utrecht. Ist euch klar, warum ich das jetzt angebracht habe?
Also für mich hat es so eine ähnliche Struktur, dass man fast so Generalpunkte hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass dieses Wabernde, was wir gehört haben, was ja auch immer irgendwie zu einem Punkt hin wabert und dann wieder von vorne beginnt in der Struktur mit diesem ganz klaren Metrum, dann doch irgendwie eine ähnliche Struktur hat, wie ich das auch bei Luxa erlebt habe. Also dieses, man geht von einem Punkt zum anderen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass an diesen Punkten, zu denen man geht, auch wieder ein klares Material verarbeitet wurde.
Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass so eine Taktstruktur hier gedehnt worden sein könnte. Und ja.
Hört ihr denn Spätromantik?
Nein, ich würde eher, also Renaissance hätte ich damit so in Verbindung gebracht. Aber ich scheine falsch zu liegen.
Bach.
Bach.
Mit Fried und Freud fahre ich dahin. Mhm.
Und sozusagen auch dasselbe Prinzip gedehnt und in einzelne Takte zerschnitten.
Das Spannende ist, Saad Haddad hat selber ein Video gemacht, wo er erklärt, das dauert insgesamt 9 Minuten, aber da führt er so ein bisschen ein, warum das ganze Ding Selig Licht heißt und was das mit Bach zu tun hat. Und ihr werdet merken, dass wir mit dem Diskreten hier nah beieinander sind, meiner Meinung nach.
In case you want to hear the whole performance is linked down in the description below. Now, the title of this work, Selig Licht, which roughly translates to Blessed Light in German, is taken from one of J.S. Bach's chorales, which I actually analyzed here on this channel a couple of weeks ago. Now, there are a couple of reasons I was drawn to using this chorale for the piece. The first being the idea of the imagery of light, the light actually having this wide spectrum of frequencies. You can, of course, translate this idea of a wide frequency spectrum to audio as well, and to music. Right, so I can have pitches that are between the black and white keys of the piano, for example, throughout the entire course of my piece. The second reason would be the actual harmonic structure of the piece. I ended up using the chords of the Bach chorale as a basis for coming up with the microtonal shadings that I would end up having during the course of the entire piece. If we take a look at the opening of my piece, we just have the D.
Haddad führt das auch noch weiter aus und sagt dann eben auch, dass dieses ich gehe von Akkord zu Akkord eben nicht so funktioniert, sondern wenn man das Stück noch weiter hört, dann merkt man, dass da noch was zwischengeschaltet ist und dass er so Wege gefunden hat, damit das eben nicht nur so ein Abschreiten ist. Aber ich fand jetzt hier ist ganz spannend, dass er sagt, okay, das Stück heißt Selig Licht, Also er hätte ja auch irgendwas von dem Bach nehmen können, ne? So mit Fried und Freud, ich fahre da hin oder irgendwas, ne? Er hat aber gesagt, ich nehme Licht, weil, hat er ja am Anfang begründet, er sagt, Licht hat irgendwie auch ein großes Spektrum an Frequenzen. Und Musik hat das ja irgendwie auch, also das ist jetzt erstmal so eine relativ banale Überleitung, aber dann zu sagen, okay, aber ja, hey, mikrotonal und ich baue die Akkorde irgendwann auch noch Metalltönen auf und zieht sozusagen aus diesem Bach-Original jetzt tatsächlich nicht Text, sondern musikalisch nimmt das als Vorlage. Also hier sind wir sehr weit von dem ursprünglichen Anfang unseres Podcasts gelandet, ne, weil ich jetzt als letztes Beispiel etwas gewählt habe, wo es nicht mehr um Text oder Sprache geht, sondern um musikalischen Text, also um Noten. Aber das ist trotzdem ein Umgang also ich fand die Brücke so ganz spannend, das zu sehen, also den Saad Haddad neben das Stück von Luxa Schüttler zu setzen, weil ich fand, das kam mir jetzt persönlich relativ ähnlich erstmal so entgegen. Als so ein, okay, ich habe Harmonien und die klingen erstmal so aus und dann sind die mikrotonal bei dem Saad Haddad, sind die so mikrotonal und dann kommen so, treffen Stimme und Instrument aufeinander und treffen dann doch nicht so ganz aufeinander. Und dazu gibt es noch so eine iranische Sarb, also so eine Trommel. Und bei Schüttler gibt es eben auch diese Harmonien, die dann nach und nach immer kommen. Aber wo die Klangsynthese irgendwie umgedreht ist.
Man könnte fast sagen, wenn wir davor Fragmentierungen eher hatten und Verunklarungen, ist sozusagen das letzte Beispiel eigentlich eine Verfeinerung von Bach. Also nicht auf einer ästhetischen Weise, sondern sozusagen mathematisch in die Klänge rein so eine Verkomplizierung oder so.
Ja, wie so ein Extrakt irgendwie auch, auf eine, aber so ein als eigenes künstlerisches Resultat im Grunde. Aber ich fand das jetzt vom klanglichen Ergebnis her, hatten die beiden für mich irgendwie Nähe.
Total, ja.
Obwohl die ja sehr unterschiedliche Wege im Grunde gehen, weil Luxa nimmt einen Hugo Wolf und einen Eichendorff.
Und dreht ihn durch den Wolf.
Ja. Wir haben jetzt auch im Verlauf des Podcasts ja so eine zeitliche Reise gemacht, ne? Also Karin Hausmann, damit haben wir angefangen, das war in den 90ern. Wir sind gesprungen zu Lachenmann, so 77. Und dann sind wir zu Luxa und Saad Haddad, die so 25 und 2023, also so Jetztzeit. Und das finde ich dann nochmal spannend, inwiefern so eine Art von Auseinandersetzung oder Kommentierung oder Fragmentierung heute eine Rolle spielt. Nämlich finde ich jetzt, also es war beides mal jetzt Elektronik hat irgendwie eine Rolle gespielt oder zumindest eine von elektronischen Abläufen geprägte Sicht auf die Komposition.
Und auch das Ausgangsmaterial, was gewählt wurde, auf das sich dann bezogen wurde, ist ja auch total anders. Also man könnte fast die These aufstellen, die beiden neueren Stücke, da haben sich die KomponistInnen getraut, sich wieder auf Musik zu beziehen. Ich würde ja schon, oder
es gibt ja, doch, ja,
es gibt ja schon diese These auch, dass eben vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg erstmal vor allem von der neuen Musik so eine ganz starke Abgrenzung stattgefunden hat. Und
oder versucht ja, wurde.
Genau, dass ja, versucht wurde, sich abzugrenzen. Und deswegen finde ich es eigentlich spannend, dass vor allem bei den neueren Stücken sich eben dann in Anführungszeichen wieder getraut wird, sich auf Musik zu beziehen und nicht auf ein reines Textmaterial. Das kann natürlich jetzt auch an deiner Kuration der Folge liegen, was du jetzt für Beispiele gewählt hast, aber es ist auf jeden Fall auch ein spannender Ausgangspunkt.
Ich glaube schon, dass diese auch Dekonstruktion von Sprache zum Beispiel, wie wir das am Anfang bei Karin Hausmann hatten, das hatte da schon auch Hochphase. Also dass das irgendwann dann auch, hat sich das auch erschöpft.
Und es zeigt einfach auch ein Denken, was total durch, wie du schon meintest, durch technische Errungenschaften oder Entwicklungen geprägt ist. Also irgendwie Granularsynthese, dass plötzlich du Töne strecken kannst, ohne sie in der Höhe zu verändern. Oder irgendwie ist das ein Denken, was, glaube ich, einfach vorher noch nicht so da war, oder?
Habt ihr noch Dinge, die wir in dem Zuge benennen sollten oder die euch aufgefallen sind, die ihr loswerden wollt?
Also ich muss auf jeden Fall noch unseren Türöffner des Monats loswerden.
Hau raus.
Okay. Unser Türöffner des Monats, der kommt in dieser Folge vom Theaterhaus Jena. Und zwar suchen Und zwar suchen sie gerade für die Spielzeit 2026/27 Produktionen, Kooperationen und Veranstaltungen aus allen Disziplinen und Formaten, ganz ohne thematische Vorgabe. Gesucht sind auch kleinere und experimentellere Arbeiten jenseits der Bühne. Die Deadline ist dafür der 23.11.2025. Bewerbungen gerne an bewerbung26-27@theaterhaus-jena.de.
Wir haben am Anfang einen Jingle gehört und hören jetzt natürlich auch noch wie jedes Mal in dieser Kategorie einen Hörtipp.
Hallo, mein Name ist Sophia von Atzingen. Ich bin Bratschistin und komme aus Brasilien, wohne ich seit einigen Jahren in Deutschland. Und mein Tipp für heute ist etwas aus der brasilianischen Musik. Ich bin aufgewachsen mit klassischer Musik in meinem Zuhause und aber auch sehr viele populärische Musik aus Brasilien. Das war immer auch sehr wichtig für mich. Und wenn ich zwei Komponisten empfehlen kann, die ganz tolle und diverse Musik geschrieben haben aus der populärischen Musikrichtungen in Brasilien, sind es Chico Buarque und Milton Nascimento. Und da gibt's ganz tolle Lieder. Von Chico Buarque würde ich das Construção empfehlen, das Wort bedeutet Konstruktion, wie man verraten kann, und da arbeitet er viel mit dem Text, sind immer die gleichen Sätze, die aber in eine andere Reihenfolge kommen und ein fantastisches Ergebnis darauf, es wird dann fantastische Kreation daraus. Also dieser Text ist eine sehr politische Musik, weil es wurde komponiert in der Zeit von einer Militärdiktatur in Brasilien und es ist auch hat sehr viel Kraft. Und dann Milton Nascimento, es gibt ganz viele tolle Lieder, die ich sehr mag. Und ich mag besonders seine Arbeit mit Fernando Branch, der hat den Text immer für seine Musik gemacht. Und ich würde vorschlagen, Travessia ist eine meiner Lieblingslieder. Wurde schon interpretiert von Björk und viele andere internationale Künstler, ist für mich ein richtig tolles Lied, die vielleicht einfach manchmal auch nicht von Brasilianern mehr gekannt ist und vielleicht hier in Deutschland gar nicht. So einfach hört das zu.
Dann danke ich euch beiden für die gute Diskussion.
Danke dir, Hanna, für die gute Vorbereitung.
Dankeschön.
Ich hoffe, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr habt ein paar, ja, vielleicht auch neue Werke kennengelernt. Auf jeden Fall gibt es einige Bezüge, die packen wir alle in die Shownotes. Zum Abschluss bedanken wir uns natürlich bei allen, die uns unterstützen. Auch vor allem der Ernst von Siemens Musikstiftung, der wir überhaupt die Taufe dieses Podcasts verdanken, wenn wir schon bei Bach sind. Man sieht sich, würde ich sagen. Und ich wünsche euch einen schönen Herbst und schönen Winter.
Ciao.
Viele Grüße.
Tschüss.
Ein kleiner Disclaimer. Wir wollen natürlich, dass dieser Podcast für möglichst viele Menschen zugänglich ist. Deswegen schaut gerne wie immer in die Shownotes vorbei. Da verlinken wir alle wichtigen Informationen und hört den Podcast natürlich in eurem eigenen Tempo an. Wir freuen uns über Anmerkungen. Bis bald.